Deutschlandfunk Kultur Breitband
mit Markus Richter
und Vera Linz.
Herzlich willkommen.
Breitband Topic.
Also Markus, Hand aufs Herz. Wem würdest du deine Passwörter anvertrauen, deine Fotos, deine Nachrichten oder wem würdest du Zugang zu deiner Cloud geben?
Also momentan kann ich die Frage nur für die Passwörter, aber da steckt ja auch alles andere dahinter, beantworten und sagen, momentan nur meinem Passwortmanager. Aber die Frage, was wird denn daraus, falls ich mal immer nicht existent sein sollte, an der Frage arbeite ich tatsächlich noch.
Das ist auch wichtig, denn es ist eine Frage, die man sich stellen sollte, zum Beispiel, wenn man Apple-Nutzerin ist.
Denn die Beta-Version des neuen Betriebssystems iOS 15.2 enthält eine Funktion, bei der es um Vertrauen und um Vermächtnis geht. Apple erlaubt seinen NutzerInnen dann nämlich 5 sogenannte Legacy, also Vermächtniskontakte, anzugeben, also Menschen zu benennen, die Zugriff auf die iCloud bekommen sollen, wenn man als NutzerIn verstorben ist.
Doch wie einfach ist es festzulegen, was mit dem digitalen Nachlass passieren soll? Unsere Autorin Annabel Brockhus ist der Frage nachgegangen.
Das Internet vergisst nie, heißt es oft.
Da denkt man das Digitale, man produziert so viel Bilder und Nachrichten und alles Mögliche, aber am Ende fehlt ein Passwort und es sind überhaupt keine Erinnerungen mehr da.
Lorenz Wittmeier, er ist Soziologe und forscht zum digitalen Erbe. Das, was wir nach unserem Tod an Daten, Accounts und Abos hinterlassen und wie es unseren Hinterbliebenen beim Trauern und Erinnern helfen kann. Während seiner Forschung musste er feststellen, für viele Hinterbliebene ist es eine Hürde, überhaupt an die Daten heranzukommen.
Also ganz schlichtweg haben oft Zugangsdaten gefehlt, man hatte die Passwörter nicht.
Dabei sollte es ganz einfach sein, wie die Juristin Jennifer Kaiser erklärt. Sie ist bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zuständig für Verbraucherrechte in der digitalen Welt.
Die erbrechtlichen Regelungen, die wir haben, die beziehen sich zwar auf das klassische Erbrecht, also zum Beispiel die Liebesbriefe, die man auf dem Dachboden findet. Das Ganze ist aber mittlerweile natürlich auch auf das digitale Erbe übertragbar. Also auch das, was ich digital mit anderen Menschen schreibe, austausche, hochlade oder speichere, gehört eben zum Erbe dazu.
Das war nicht immer so klar. In einem jahrelangen Rechtsstreit gegen Facebook musste eine Mutter darum kämpfen, die Nachrichten ihrer verstorbenen Tochter lesen zu dürfen. Facebook hatte sich unter anderem auf den Datenschutz berufen. 2018 urteilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe und räumte der Hinterbliebenen das Erbrecht an dem Facebook-Konto und aller darin gespeicherten Daten ein. Damit hat der BGH Klarheit geschaffen. Dieses Urteil ist auch in ein neues Gesetz geflossen, das am 1. Dezember 2021 in Kraft tritt. Das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz. Ein Paragraph, ein Satz, legt hier die Rechte von Erben im digitalen Raum fest.
Je kürzer, desto besser, desto weniger Ausnahmen werden dann gleich wieder gemacht.
Meint Ulrich Waldmann. Er ist Informatiker am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. 2019 hat er mit anderen Forschenden unter anderem die technischen Maßnahmen untersucht, um den digitalen Nachlass zu regeln. Das Ergebnis? Die Tech-Unternehmen tun was. Aber es hakt. Auf Facebook und Instagram können Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, ob ihr Konto nach ihrem Tod in einen Gedenkzustand versetzt oder ganz gelöscht werden soll. Ist ein Konto im Gedenkzustand, bleiben alle Inhalte verfügbar, wie eingefroren. Je nach Privatsphäre-Einstellungen können Freunde Erinnerungen auf der Chronik teilen. Ein ausgewählter Nachlasskontakt verwaltet die Erinnerung. Anmelden können sich Nutzende auf dem Profil aber nicht mehr. Für Lorenz Wittmeier ist dieser Zustand zu starr.
Ich kann nichts mehr löschen, ich kann nichts mehr ändern. Und Trauer ist einfach, was lebendig ist. Das ändert sich, Erinnerung ändert sich auch. Aber solche Dinge berücksichtigen eben diese Dienste alle nicht.
Google regelt den Nachlass über einen sogenannten Konto-Inaktivitätsmanager. Nutzende können bestimmen, ab wann ihr Konto inaktiv werden soll. 3 Monate nach der letzten Anmeldung oder erst nach 18 Monaten? Außerdem können Sie festlegen, wer im Falle einer Inaktivität benachrichtigt werden soll und ob diese Person dann auch Zugriff auf Daten wie Fotos oder Mails bekommen soll. Allerdings haben Kontaktpersonen nur ein paar Monate Zeit, die Daten zu sichern, bevor sie gelöscht werden. Auch Apple arbeitet bei seinem neuen Digital Legacy-Kontakt mit einem Ablaufdatum. Ulrich Waldmann kritisiert, damit würden die Rechte der Erben eingeschränkt. Er hat grundsätzlich das Gefühl, Nutzerinnen und Nutzer könnten sich nicht auf die Dienste verlassen, wenn es um den digitalen Nachlass geht. Die Regelungen sind weder einheitlich noch einfach zu finden.
Das ist einfach Willkür der Dienstanbieter.
Somit liegt die Verantwortung bei den Nutzenden. Wer sicher gehen will, dass seine Daten und Accounts nach dem Tod auch wirklich an Hinterbliebene weitergegeben werden, sollte das noch zu Lebzeiten regeln. Ähnlich wie das materielle Erbe.
Ein Mann, der mit dieser Frage immer wieder konfrontiert ist, nämlich durch andere, ist Erik Wrede. Er ist Bestatter und Podcaster und in seinem Podcast The End setzt er sich mit dem Thema Tod und Abschiednehmen auseinander.
Wir haben mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob es in seiner Praxis überhaupt ein Thema ist, wie man mit seinem digitalen Nachlass umgeht.
Es ist grundsätzlich rechtlich, haben wir mit Nachlassfragen wenig zu tun. Ne? Also ich darf da niemanden juristisch beraten. Dennoch ist es natürlich so, dass wir immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert sind, vor allen Dingen, weil wir relativ häufig Menschen verabschieden, die, ich sag mal, unter 75 sind. Nicht, dass die über 75-Jährigen keine digitalen Welten haben, in denen die sich bewegen. Aber mit der Frage haben wir alleine schon auf der Ebene zu tun, während vor 40 Jahren vielleicht in der Sonntagszeitung die große Traueranzeige war, ist häufig heute eben ein soziales Medium das Mittel der Wahl, um vielleicht zur Trauerfeier einzuladen.
Ein anderer Aspekt ist ja auch, was soll mit den Daten passieren, die auf digitalen Geräten gespeichert sind von Verstorbenen? Welche Fragen kommen denn da auf Sie zu? Welche Daten oder Inhalte sind denn da für Angehörige besonders interessant, dass Sie fragen, was sollen wir damit machen?
Es sind häufig die Daten, die man eher nicht hat, die relevant sind, ist mein Eindruck. Also wie häufig ich mitbekomme, dass es Konten gibt, von denen man nicht Bescheid weiß. Ich meine, die meisten Hörer werden das vielleicht mittlerweile kennen. Es gibt Konten, da habe ich noch nie in meinem Leben einen Brief zu bekommen. Ja, da gibt es überhaupt keine Informationen drüber. Und der nächste Schritt ist natürlich immer, wie möchte ich als Angehöriger mit dem umgehen, was ich da gegebenenfalls finde? Und da habe ich für mich ehrlicherweise auch noch keine 100-prozentige Antwort, ob ich möchte, dass meine Lebenspartnerin all meine E-Mails lesen kann, nachdem ich verstorben bin. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man durchaus zu Lebzeiten eher mal besprechen sollte.
Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Weil es gibt ja zwei Extrembeispiele. Das eine ist sozusagen, alle Accounts sind sehr, sehr dicht, niemand weiß, wie man reinkommt. Und das andere ist, irgendjemand hat irgendwo etwas hinterlegt, wo alle Passwörter stehen. Wie ist das denn in der Praxis? Was haben Sie denn da schon erlebt?
Also ehrlich, die Chance, dass jemand wirklich seine Passworte irgendwo hinterlegt hat, ist einfach sehr, 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 sehr gering. Also das ist gerade bei Menschen unter 50, wer hat das denn gemacht? Wahrscheinlich weiß meine Freundin halbwegs, welche drei Passworte ich meistens benutze. Aber in der Realität und vor allen Dingen dann, wenn der Tod unvermittelt eintritt, gibt es das wirklich seltener. Natürlich, wenn Menschen eine Krankheitsgeschichte haben, ist das häufig was anderes. Dann wird das vorbereitet, dann wird auch geschaut. Und das ist sicherlich dann auch eine Frage, wenn bei uns Familien sitzen, wo absehbar ist, dass jemand verstirbt, dass wir immer wieder schauen, sag mal, was sind die Fragen, die ihr euch stellen müsst, die nur noch zu Lebzeiten beantwortet werden. Und da geht es immer auch um den digitalen Raum, was gibt's da, was muss gewusst werden, was muss vielleicht auch nicht gewusst werden. Ne? Also gibt es Sachen, von denen ich auf keinen Fall möchte, dass Menschen das mitbekommen. Denn die Partnerin, die entdeckt, mit wie viel Damen ihr Partner kommuniziert hat vor seinem Ableben, also die negativen Erlebnisse haben wir mehr als einmal erlebt, wie da quasi dann auch nochmal Trauerverläufe massiv, ja, ich sag mal, boykottiert wurden indirekt, weil eben Infos herauskamen über den Menschen, die man vorher nicht hatte.
Häufig ist ja der Accountzugriff zeitlich limitiert und wer da reinschauen will, hat nur wenige Monate Zeit. Wie sinnvoll ist denn solche Begrenzung eigentlich?
Ich kenne nicht alle Regeln en Detail, aber zumindest bei den großen Anbietern ist mein Kenntnisstand, dass fast überall die Möglichkeit einer Nachlassverwaltung durch eine dritte Person besteht, mit der ich nicht mal zwingend verwandt sein muss. Also ich weiß, dass Google das anbietet, ich weiß, dass Facebook das anbietet. Und ich muss immer sagen, also der digitale Raum erfüllt uns ja nicht nur im Positiven, auch im Negativen, ja so einen alten Menschheitstraum, nämlich den der Unsterblichkeit. Und deswegen finde ich so eine Begrenzung gar nicht so dumm, weil ich habe selber damit zu tun, dass ich Freunde, die ich vor 5, 6 Jahren beerdigen musste, dass deren Accounts noch existieren und ich mir nicht immer aussuchen kann, ob ich ihnen im digitalen Raum ausweichen kann. Und das ist was, was ich schon schade finde, ne? Denn der nicht digitale Raum gibt mir die Möglichkeit zu entscheiden, wann ich mich mit Trauer konfrontieren möchte. Und im Digitalen, wenn mir da der Freund immer wieder auftaucht in meiner Timeline oder ich dort Sachen sehen kann, weil es eben nicht ausgeschaltet ist, das ist was, was mich persönlich stören würde.
Da könnte man jetzt sagen, aus den Dingen, die Sie sagen, zwei Sachen ableiten. Das eine ist, man soll selber Vorsorge treffen. Da können wir vielleicht nachher nochmal genau drüber sprechen, wie die aussehen könnte. Und das andere wäre aber, vielleicht müssten oder könnten auch die Firmen oder Betriebssystemhersteller etwas machen, um es den Hinterbliebenen einfacher zu machen, damit umzugehen. Aber auch vielleicht Menschen, die Sorge nehmen, wie das mit dem digitalen Nachlass wird. Haben Sie da so konkrete Anforderungen, wie sowas aussehen könnte?
Also ich muss sagen, dass zumindest die Großen da mittlerweile ja relativ weit sind. Auch weil die, am Anfang hatten die das gar nicht auf dem Zettel. Aber man muss sich einfach hochrechnen. Ich glaube, meine letzte Zahl ist, in Deutschland stirbt alle 3 Minuten ein Facebook-User. Jetzt mag das jemand kurz hochrechnen, was das pro Jahr ausmacht und wie sich das in Zukunft entwickelt. Das ist für die natürlich eine Riesenthematik, nicht nur emotional, sondern auch juristisch, ne? Also wem gehört das, was da ist? Wem gehören die Bilder? Darf ein Erbe am Ende sagen, nee, ich möchte nicht, dass mit den Bildern so umgegangen wird? Wie sind die Verträge, die da jemand zu Lebzeiten geschlossen hat? Ich finde, dass die das schon sich jetzt relativ versuchen, darauf einzustellen, was da einfach auch auf sie zukommt. Und ich glaube, die haben eher Schwierigkeiten damit, dass es einfach, ne, wer weltweit arbeitet, muss dann eben auch mit nationalen Gerichten im Zweifel zurechtkommen. Und gerade Facebook hat da ja 1-2 Klagen auch gehabt, wo Angehörige versucht haben, auf Konten zuzugreifen oder auf Kommunikation zuzugreifen. Und ich glaube, die Anforderungen, die man stellen muss, darf sich nie an die Anbieter stellen, sondern muss sich eigentlich immer an die stellen, die damit umgehen, nämlich sich zu fragen, was passiert mit meinen Sachen, wenn ich nicht mehr bin. Und das ist nicht nur eine digitale, sondern eine Frage, die sich auf alle Bereiche bezieht.
Das ist auch etwas, was Sie in Ihrem Podcast regelmäßig betonen, wie wichtig es ist, Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass man stirbt. Was sollte man denn gerade bei seinem digitalen Nachlass genau bedenken?
Häufig mit dem, was wir machen, adressieren wir ja eher Menschen unter 60. Und ich muss sagen, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, so geht es mir persönlich auch, dass das Fragen gibt, wo ich nicht möchte, ne, als Beispiel bei mir, ich bin nicht verheiratet, meine Tochter ist minderjährig, wahrscheinlich müsste meine Mutter viele Entscheidungen treffen. Und ob die firm ist oder einen Eindruck hat von dem, was ich vielleicht wollen würde, das, also so sehr ich meine Mutter liebe, das wage ich zu bezweifeln. Deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee, sich durchaus für Bereiche Menschen zu suchen, denen ich da vertraue. Ich habe, um ein Beispiel zu geben, ich habe bei Facebook wie auch bei Google als Nachlasskontakt meine Schwester angegeben. Die ist quasi mir emotional nah, die ist verwandt, die weiß aber auch, wie meine Freundeskreise aussehen. Ist da, glaube ich, ein guter Mittler zwischen den Welten. Und ich glaube, dass damit eigentlich schon zumindest meine Ansprüche erstmal Genüge getan sind, wenn die agieren kann und wenn die sagen kann, gewisse Sachen sollen passieren oder sollen nicht passieren.
Jetzt finde ich ganz spannend, so noch ein kleines Detail. Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Schwester zur Nachlassverwalterin, das heißt, diese Funktion...
Nachlasskontakt,
also sagen, aber Sie haben Ihre Schwester sozusagen zu dem in Facebook in diesem Mechanismus benannt, der extra für den Fall geschaffen wurde und ihr nicht sozusagen einfach das Passwort zum Account gegeben oder dafür gesorgt, dass ihr das zukommt, falls Sie sterben sollten. Warum haben Sie sich für diese Lösung entschieden und nicht für die andere?
Relativ einfach, weil ich regelmäßig meine Passwörter vergesse und die regelmäßig ändere und sie, glaube ich, damit einfach einen Dauerstatus hat. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Obwohl wir das jetzt gerade haben, ich befinde mich jetzt gerade in einer kürzeren Auszeit und wir haben jetzt genau die Thematik. Was wäre, wenn ich zwischendurch mit dem Flugzeug abgestürzt oder mit dem Boot untergegangen wäre? Und das kann man aber juristisch ja lösen. Und ich glaube, dass das eher was damit zu tun hat, was wir ja auch im Podcast regelmäßig besprechen, nämlich überhaupt die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, mir könnte etwas passieren.
Der Bestatter Erik Wrede zum Umgang mit dem digitalen Nachlass. Wir danken für das Gespräch und natürlich, Markus, weißt du, was jetzt kommt?
Hilfe!
Natürlich die Frage, also inwieweit hast du über deinen digitalen Nachlass schon nachgedacht?
Ja, es ist natürlich exakt so, wie Erik Wrede das gerade gesagt hat. Man müsste mal in Betracht ziehen, dass das passieren könnte, was natürlich nicht so ein freudiges Ding ist. Und deswegen habe ich so einen halben Plan. Also mein Plan ist, ich habe einen Passwortmanager, da ist wirklich alles drin. Und da tröste ich mit, also wenn ich es schaffe, zu diesem einen zentralen Zugangspunkt Zugang zu verschaffen, dann ist der Rest sozusagen geklärt. Dahinter steckt also auch schon die Entscheidung, ja, ich will sozusagen Leuten ermöglichen, komplett in mein digitales Leben zu gucken. Also ich habe nicht sozusagen extra Pläne, was muss man jetzt irgendwie vielleicht verbergen oder löschen oder sowas, sondern das ist mir dann, denke ich, egal.
Aber Plan oder hast du es schon umgesetzt?
Nee, ich habe den Plan und okay. Müsste den jetzt nochmal umsetzen. Dann ist die Frage, wo schreibt man das hin? Wie macht man das auch, ne? Wo schreibt man das hin, ohne dass es jemand lesen kann, bevor es soweit ist, weil ich will natürlich jetzt momentan, dass niemand Zugriff hat auf meine Dinge. Und das andere, ich habe jetzt im Rahmen dieses Gesprächs, wir haben das ja gestern aufgezeichnet, auch drüber nachgedacht, was ist denn mit anderen digitalen Sachen? Da ist mir aufgefallen, ich habe ganz viele Gemeinschaftsprojekte, wo die Domains dazu mir gehören, also die Webseiten. Da müsste ich mich ja auch mal drum kümmern, weil sonst hängen die ja in der Luft. Aber da wären vielleicht die Companeros ganz froh, wenn sie die bekommen. Also da ich habe, wie wahrscheinlich viele, bin ich auch einer von denen, der im Lager müsste man mal wirklich machen, jetzt wieder drauf gestoßen wurde. Und bei dir?
Ja, ich bin da ehrlich gesagt auch nicht weiter, außer dass ich darüber nachdenke und es auch als dringlich empfinde. Mhm. Aber wo du es jetzt gerade so erzählst, finde ich, ist ja auch eine spannende Frage, die danach, welche Ängste eigentlich damit verbunden sind. Was befürchtet man, müssen wir jetzt nicht beantworten, aber ich frage mal, was befürchtet man, wenn der Falsche an deine Daten kommt, sagen wir mal aus dem Familienkreis oder so, oder wenn der Richtige zu früh an deine Daten kommt? Ist ja die Frage, welche Ängste sind damit verbunden? Aber das möchtest du antworten?
Da können wir vielleicht ganz am Ende der Sendung nochmal drüber reden, weil das nächste Thema hat ganz entfernt dann auf einer ganz großen Ebene auch damit zu tun. Aber dazu später.
Okay, dann nochmal kurz bei dem Thema geblieben. Eine andere Facette ist ja auch digitales Gedenken. Also es gibt zum Beispiel Gedenkseiten auf Facebook. Und ich weiß, da hast du dich ja auch mit auseinandergesetzt, hast den Kollegen von Plus Eins auch schon mal darüber berichtet. Vielleicht ganz kurz, wie habt ihr euch in eurem familiären Trauerfall entschieden, was die Gedenkseite betrifft?
Im ganz konkreten Fall haben wir uns dazu entschieden, den Account einfach komplett zu löschen und keine Gedenkseite einzurichten. Warum, erkläre ich auch genau sozusagen eben bei Plus Eins, in dem Podcast kann man da nachhören. Da ging es letztlich darum, sozusagen nicht der Firma sozusagen das anzuvertrauen. Aber ich bin mir im Globalen gar nicht so sicher darüber, ob das eine Entscheidung ist, die man als Gesellschaft auch so treffen würde. Für uns war das total klar, aber ich überlege dann im Nachhinein so, naja, aber wenn wir sozusagen die Menschen aus den, also die Gestorbenen, unsere Ahnen aus den sozialen Netzwerken rausnehmen, ne, damit sie uns nicht zufällig begegnen, wie Erik Wrede gerade gesagt hat, dann macht man denn das Tod und damit auch Sterben so eine Weile unsichtbar. Und was mit unsichtbaren Dingen passiert, die unsichtbar sind, weil sie eben nicht in den sozialen Netzwerken da sind, das sieht man ja, ne? Also keine Ahnung, Pflege, Kinder, so all Dinge, die nicht so super präsent sind und über die wir deswegen weniger nachdenken.
Okay, du hast also Bedenken, was digitales Gedenken generell betrifft, es nicht zu tun.
Ob man es generell sozusagen nicht machen sollte, bin ich mir nicht sicher.
Also ich bin ja ehrlich gesagt Fan von analogen Gedenken. Also ich finde es gut, einen Grabstein zu haben oder was auch immer man für Rituale da haben kann, wo man dann hingeht und dem an denjenigen denkt und so. Ist so eine Bauchentscheidung auch so ein bisschen, habe ich jetzt noch nicht so intellektuell durchgearbeitet, aber ich würde mich persönlich immer aus heutiger Sicht für ein analoges Gedenken entscheiden.
Ja, aber das lässt außen vor vielleicht, dass sozusagen, dass es mittlerweile Menschen gibt, die, ich will nicht sagen nur digital leben, aber die dort auch so sehr leben, dass es vielleicht ein Teil des Lebens sein könnte.
Das wäre dann nochmal ein Aspekt, wo ich sage, da könnte man demjenigen gerecht werden.
Aber wie man das macht, wissen wir heute auch noch nicht.